RD.
Zum Thema Selbstliebe ist im Prinzip schon alles gesagt worden, aber vielleicht ja noch nicht von jedem. Im Internet steht, dass ich ja zu mir sagen soll, ich soll selbstbewusst durchs Leben tanzen, Steffi, dass sich die Seele von der Freude ernährt, das steht da. Und, Moment, habe ich mir extra notiert, sich eine Blume nicht mit anderen vergleicht, Stefanie, sondern sie blüht für sich selbst. So. Mhm. Und das macht in der Botanik wahrscheinlich auch Sinn. In meiner Welt läuft das aber nicht ganz so. Also wenn ich auf Instagram Margot Robbie sehe und dann gucke ich in den Spiegel, dann ist mein erster Gedanke nicht, dass ich halt für mich selbst blühe und Margot Robbie blüht für sich, sondern ich will dann auch porenlose Haut, ich will strahlend weiße Zähne und ich will ein straffes Bindegewebe. Ich möchte dann auch genauso blühen wie Margot Robbie. Das ist mein Wunsch.
Ich stelle schon öfter mal fest, dass dein Algorithmus irgendwie auch ein bisschen, er ist krank. Meiner verschont mich meistens von Sinnsprüchen. Vielleicht hörst du einfach mal auf, Yoga-Retreat zu googeln. Das wird so mal die erste Maßnahme.
Nein, nimm mir das nicht.
Ja, dafür habe ich aber viel schlimmen Eltern-Content und neuerdings habe ich auch so viele Haushaltshack.
Du hattest
im
ja auch die Gurkenkrokodile. Das wollen wir nicht vergessen.
Ja, also mit sich selbst und seinem Körper klarkommen, das ist eine Aufgabe, die, glaube ich, die allerwenigsten richtig gesund lösen, weil man ja gewissermaßen so in seinem Abhängigkeitsverhältnis steht. Und ich sag's, wie es ist, ich werde in dieser Beziehung regelmäßig von meinem Körper sehr enttäuscht. Aber wenn ich glaube, selbst ein Topmodel mit einem Hautbild wie Buttermilch und Fesseln wie eine Impala-Antilope steht
das?
Mit ihrem, ist eine sehr schmale Fesseln. Steht auf jeden Fall mit ihrem Körper auf Kriegsfuß. Muss das denn sein? Ist das nicht einfach verschwendete Leben? Das frage ich euch.
Das ist sicherlich verschwendete Lebenszeit, aber allein mit dem Wissen kommt man ja selten weit. Wer legt denn da bitte mal den Schalter um und sorgt dafür, dass wir morgens nackt am Spiegel vorbeilaufen, erstaunt stehen bleiben und zu uns selbst sagen, your body is a wonderland. Wir haben Leute gefunden, die jetzt bereit sind, euren Hebel umzulegen. Also hört gut zu, gebt fein Acht, wir haben euch was mitgebracht.
Das ist absolut keine normale Frageplattform, aber hier wird zu jeder Frage eine Antwort geboren. Das ist das Sprungbrett, durch das ihr zum Verständnis kommt. Guten Tag, das ist das Flexikon.
Ein Podcast von Enjoy vom NDR und den findet ihr in der ARD Audiothek.
Das Lexikon ist ein Laber-Podcast mit Bildungsauftrag für wichtige, ungeklärte, manchmal auch peinliche Fragen des Lebens. Die wollen wir klären mit Hilfe von Leuten, die es wissen müssen.
Und das ist hier die Frage.
Körpergefühl. Wie viel Positivity braucht mein Body? Ich habe festgestellt, dass es eine Lebensphase gibt, in der man so eine einigermaßen harmonische Koexistenz mit seinem Körper führt, aber dann spätestens mit der Pubertät. Da haben die meisten ein neues Feindbild. Das heißt, Pickel, Piepvogelhaar, dicke Beine, große Nase, krumme Zähne, fleischige Füße. Ich sag's, wie es ist. Und vor allen Dingen, was einem ja fehlt, ist ein Buckel, wo sämtliche Kritik runterrutscht. Den haben wir leider nicht.
Ich bin ja, oder wir beide, sind ja aufgewachsen in einer Zeit, in der es zum guten Ton gehört hat, seinen Körper vollumfänglich zu hassen. Meine Stilvorbilder, Steffi, waren Kate Moss und Sienna Miller. Und wer die ungefähr vor Augen hat, der weiß, da ist eine kleine Essstörung, quasi unumgänglich. Und es gab, als ich Teenie war, also Body Positivity gab es nicht. Es gab auch keine Body Neutrality. Es gab eigentlich nur Size Zero, Heroin Chic. Und es gab die tägliche Entscheidung, habe ich Hunger oder möchte ich in die Skinny Jeans passen? Das war ungefähr meine Jugend.
Ja gut, aber die gute Nachricht ist ja, also wenn ihr nicht Sienna Miller seid oder Kate Moss, dann geht es ja wirklich fast allen so, dass sie jetzt nicht ganz mit sich im Reinen sind. Aber manche haben halt die Disziplin, weil sie damit auch Geld verdienen zum Beispiel. Oder sie haben die Kohle. Oder einfach auch die Zeit, um an dem Aussehen ein bisschen was zu verändern. Aber es liegt nahe, dass sobald man an einer Sache was geändert hat, dass sich schon wieder die nächste große Baustelle auftut, denke ich mal. Irgendwie müssen wir im Endeffekt dann doch mit dem klarkommen, was uns der Genpool so in die Wiege gelegt hat. Frage ist nur wie, was sind denn deine Kriegsschauplätze? Weiß nicht, ob man das so doll bemühen sollte, die Formulierung. Oder wo würdest du sagen, Mensch, mein Body is a Wonderland, aber hier und da würde ich auf ein Wunder gerne verzichten.
Also,
kleine oder andere Überraschung.
Wir haben ja schon über meine Knie gesprochen und über mein Lebenswort und nicht mehr kniefrei seit 2003. Und dann habe ich eine Schwachstelle meines Körpers erst vor wenigen Jahren kennengelernt. Und zwar, als man mich von hinten fotografierte. Achtung, jetzt kommt nicht der Po oder so, der geht, sondern hier,
warte mal, da gucke ich mal.
Hier, wenn man so steht,
ja,
über den Ellenbogen, hier ist so über Ellenbogenspeck. Ah. Und den sieht man ja nie, den sieht man ja auch nicht vom Spiegel und ich habe auch noch nie mich vom Spiegel so hin und her positioniert, ja, um zu gucken, wie sehen die Ellenbogen aus. Mhm. Das war mir relativ egal. Aber auf dem Bild habe ich gedacht, Alter, wie hässlich können Ellenbogen sein? Und seitdem, aber ich weiß auch nicht, was man da macht. Also ich creme die immer ein mit Bepanthen.
Cremst du das weg? Soll ich das massieren?
Ja, wahrscheinlich kann man das nicht wegcremen, aber ich creme die immer schön ein und dann mache ich beim Yoga viel Arme, aber ich habe halt nicht so Arme wie du.
Und ja, aber dafür habe ich ja andere Sachen. Also über Ellbogen, das gibt's, das nennen wir jetzt einfach mal so, ich hatte früher Unterarsch. Also diese.
Was ist denn Unterarsch?
Ja, wenn man den, also der Po ist ja bei mir eigentlich nicht vorhanden. Das finde ich eh schon, naja, es ist wie es ist. Aber dann darunter viel Bein. Ungünstig.
Ah, okay.
Andersrum wäre besser.
Unterarsch.
Ansonsten, ich finde es halt auch gut, wenn wir so ein bisschen so eine Basis schaffen mit Hörerinnen. Vielleicht können die sich irgendwo, Hörerinnen und Hörern, vielleicht finden die sich irgendwo wieder. Ich habe fleischige Fesseln, nervt mich, ist aber so. Dann habe ich ein geringes Stockmaß. Das muss man ganz klar sagen, ein sehr geringes Stockmaß.
Aber empfindest du das als körperliche Schwäche, dass du klein bist? Ich wollte immer klein sein. Also ich bin jetzt auch nicht so groß, aber ich finde klein sein als Frau.
Wenn die Proportionen stimmen würden und das wäre alles zusammen etwas kleiner, aber so ist es ja nicht. Ich glaube, ich habe einen langen Oberkörper und einfach nur so ganz kleine Beine. Also ich wäre eine gute Dackelzucht. Da würden sich die Züchterinnen und Züchter die Finger nachlecken. Dann habe ich borstiges Haar. Naja gut, das ist einfach so.
Das stimmt doch nicht. Ja, okay. Das ja. So. Dann bin ich hier, um zu beurteilen. Ja.
Ein bisschen zu viel Zahnfleisch einsichtig. Und was ich auch habe, lange bevor es das überhaupt gab, ich habe ein Ozempic-Face. Das muss man ganz klar.
Wie hat man denn, was ist ein Ozempic? Also ich weiß, was Ozempic ist, diese Spritze, aber wie wird das Gesicht?
Dann haben doch alle diese Sorgen, die haben so schmale Gesichter, so eingefallenes Gesicht. Und das,
aber ich dachte, das sei das Ideal, dem die Leute hinterherjagen.
Nee, das wollen alle weghaben. Und ich war da quasi die stilbildende Maßnahme.
du hast dem Ozempic-Face, du warst die Muse.
Patient null.
Ja. Ozempic Steffi, das ist dein DJ-Name, wenn du mal im Berghain auflegst.
So, das wäre jetzt so grob das, was mir als erstes auffallen würde.
Na, ich
finde sicherlich auch noch was anderes. Ich möchte auch nicht jeden drauf stoßen.
Ich habe übrigens, möchte es an dieser Stelle schon mal sagen, ich habe ein bisschen versagt in der wissenschaftlichen Verantwortung, die ich in diesem Podcast trage, weil ich habe es mir irgendwann mal, warum auch immer, zur Aufgabe gemacht oder auf die Fahne geschrieben, zu jedem Thema irgendwelche sinnstiftenden wissenschaftlichen Erkenntnisse mitzubringen. Aber bei diesem Thema war ich wirklich überfordert, weil es gibt einfach zu viel. Es gibt so viele Studien, Papers zum Thema Schönheitsideale im Wandel, Body Positivity Bewegung in den sozialen Medien, Positivity versus Neutrality, dann aber auch Rückkehr zu Size Zero und diese Ozempic Abnehmspritze und das war so viel Stoff. Steffi,
du musst dich hierfür gar nichts entschuldigen, dafür habe ich ja jetzt mit Relatable Content einfach so die Pause gefüllt.
Ja, was ich auch geschafft habe, ist einmal im Netz zu gucken, wie viele Posts mit dem Hashtag Body Positivity es bei Insta und TikTok gibt.
Und?
Das hat mich 10 Sekunden gekostet. Und es waren am Tag meiner Recherche 12,3 Millionen bei Insta, 3,5 Millionen bei TikTok. Und das hat mir gereicht, um bestätigen zu können. Thema.
Wenn die jetzt alle zuhören.
Das wäre schön.
Das wäre schön.
So, und was ich aber eigentlich erzählen wollte, ist, ich habe in unserer Community rumgefragt, mal wieder. Mhm. Und ich hatte zuerst den Impuls, so wie du, zu fragen, was alle an ihrem Körper am meisten scheiße finden. Aber hier beim Norddeutschen Rundfunk, der uns beiden ja die Miete zahlt, wird Constructive Journalism noch groß geschrieben. Und so ganz konstruktiv ist die Frage, was findet ihr scheiße an euch nicht? Deshalb habe ich es umgedreht. Du hast eine Wortmeldung.
Nein, das finde ich toll.
Ach so, das findest du super, okay. Da freue mich schon mal drüber.
Nur belobigend mit der Hand gewedelt.
Applaudiert.
Den dicken Fingern.
Genau, also ich habe es umgedreht und habe abgefragt, was unsere Hörerinnen und Hörer an sich selbst am meisten lieben. Um einfach, dass ihr alle mit einem guten Gefühl in diese Folge reinrutscht.
Ja, was denn jetzt?
Ja, jetzt beruhige dich doch. Geduld ist zum Beispiel nicht dein Vorteil. So. Es wurde fast alles genannt, Steffi. Also Schlüsselbeine, Waden, Augen, Wimpern. Viele Männer mögen ihren Rücken und ihre Schultern gerne oder ihre Körpergröße. Also die Männer, die groß sind, haben geschrieben, dass sie das mögen, dass sie groß sind. Brüste, Beine, Sommersprossen. Der Uterus, der diverse Kinder gebaut hat, der wurde auch mehrfach erwähnt. Dann hatten wir Klavierspielerhände, Lippen, Ohren. Dann sind sehr viele Menschen sehr im Reinen mit ihrem Hintern, mit den Handgelenken. Es gab auch Menschen, die mögen ihre Füße. Dekolleté und am meisten lachen musste ich bei der Antwort, da hat jemand geschrieben, ich habe so lange nachgedacht, dass mein Display automatisch wieder dunkel geworden ist. So, aber zwei Sachen sind mir aufgefallen. Der am wenigsten genannte Körperteil ist der Bauch. Der scheint ein Imageproblem zu haben. Und viele von euch, liebe Hörerinnen und Hörer, haben bei der Nennung ihres Lieblingskörperteils ihr Alter dazu geschrieben, so nach dem Motto, ich habe schöne Brüste, obwohl ich 51 bin. Und ich möchte an euch appellieren, das könnt ihr weglassen. Ich finde, man kann einfach so stolz auf Körperteile sein, ohne das mit dem Alter irgendwie zu rechnen. Also schöne Beine mit 24, genauso toll wie schöne Beine mit 54. Ich finde, man muss sich da gar nicht selbst age-shame. Das machen ja schon andere vor uns.
Absolut. Aber wenn man da mit guter Pflege rangegangen ist, finde ich, möchte ich das auch wertschätzen. Wenn man sagt, okay, du hast dich drum gekümmert, nicht einfach in die Ecke gestellt, das wurde dir von Gott gegeben. Mir hat Gott ja auch jetzt nicht so viel gegeben.
Doch, also, und das möchte ich dir nämlich auch sagen. Habe ich mir extra Gedanken gemacht. Ich möchte dir sagen, was meine Lieblingskörperteile an dir sind. Du lachst, aber ich habe Lieblingskörperteile an dir.
Meine Arme.
Genau, ich mag deine definierten Sportlerarme, wie Madonna. Madonna hat auch so definierte Sportlerarme.
Aber ich habe dafür gar nichts getan. Das stimmt. Ich wäre ein bisschen ungerecht. Da bin ich eigentlich richtig stolz.
Stimmt nicht. Und ich mag deinen Schlüsselbein. Und dass du immer so eine leichte Gartenbräune hast. Also nicht wie Thomas Anders, sondern so eine gesunde, ich bin viel draußen Bräune. Du gibst immer so ein Versprechen auf Sommer ab. Das mag ich an dir.
Ich überlege mir das bis zum Ende. Ich habe mich da jetzt nicht journalistisch vorbereitet. Ich gucke dich jetzt ganz intensiv an. Vielleicht fasse ich zwischendurch auch mal was an, um zu gucken, fühlt sich das auch so an, wie ich mir das vorstelle.
Zieh mich ruhig während des Podcasts mit den Blicken aus, Steffi. Das bleibt ja unter uns.
Ja, aber dass ich schon mal sagen kann, dass ich das liebe, dass du so schmale Fesseln hast. Also ich will jetzt nicht schmal als das Nonplusultra, aber da ich halt keine habe, ist das für mich ein Sehnsuchtsort.
Ach du.
Muss ich ganz klar sagen. Bitte auf die zu zeigen. Ja, hast du jemanden Nettes gefunden, der dich da berät?
Aber hallo, meine Flexpertin ist Kim Hoss. Nicht zu verwechseln mit Kim Gloss, das ist die von DSDS. Kim Hoss ist Feministin, Aktivistin, sie ist Gesellschaftskritikerin und sie macht auf Social Media super viel zum Thema weibliches Selbstbewusstsein und Body Positivity. Liebe Männer, lasst euch nicht abschrecken, ihr wisst, alles, was man über Büffelhüften, Zellulite und Besenreißer bespricht, das kann man auch auf Bierbauch, kurze Beine und Männerbrüste anwenden.
Was sind denn Büffelhüften? Aber ich mag das Wort.
Oh, ich habe letztens, Büffelhüften sind so diese Love Handles, sagen manche Leute auch, aber die Anglizismen ist mir ein bisschen zu drüber. Und letztens habe ich gehört, den kann ich noch gar nicht, den Begriff, Muffin Pop.
Oh.
Und ich fand das Bild aber so, man versteht sofort, was gemeint ist. Ja. Wenn man halt an den Hüften so ein bisschen mehr rumzutragen
aber
hat.
Aber Büffelhüften ist einfach lustig.
Büffelhüften. Büften. Es sind klassische Büften. So, Kim Hoss ist so umwerfend cool, dass es bei mir und Steffi wirklich 5 vor Umzug nach Stuttgart steht. Da lebt sie nämlich, glaube ich, oder?
Mhm.
Und Steffi und ich, wir würden da gerne in unmittelbarer Nachbarschaft leben, einfach um mit ihr befreundet zu sein. Das kann ich schon mal vorwegnehmen. Und auch den Spoiler, dass sie viele richtig kluge Ansätze und Gedanken zum Thema hat. Zum Beispiel, was ihr alles aus dem Fenster schmeißen solltet, wenn ihr mit eurem Körper etwas mehr ins Reine kommen wollt. Dazu dann später mehr.
Da freue ich mich doll drauf. Ja, die finde ich wirklich richtig super cool. Ich habe einen Mann dabei, Leon Windscheid.
Den finde ich richtig super cool.
Ich auch. Der ist, falls ihr ihn noch nicht kennt, wollen wir diese Bildungslücke schnell und schmerzlos schließen. Leon Windscheid ist einer der bekanntesten Psychologen Deutschlands, obwohl er erst 35 ist. Er hat zum Beispiel einen Podcast mit Atze Schröder, Betreutes Fühlen. Dann hat er noch einen eigenen In extremen Köpfen. Er hat ein Live-Programm und zwar tourt er jetzt nicht durch solche Locations wie den Irish Pub Wattenscheid, sondern der ist wirklich in den ganz großen Hallen im Tempodrom, in der Lanxess Arena, Barclays Arena, so ungefähr die Größenordnung. Und die macht er auch voll, also da wird nichts abgetrennt. Der ist ja nicht Sascha. Dann, und das tönt jetzt erstmal ab, hat Dr. Leon Windscheid einen Abischnitt von 1,0 und die Millionen bei Wer wird Millionär gewonnen?
Weißt du, Leute, die nämlich 1,0 haben, die waren nicht mal in Sport schlecht und das macht mich wütend.
Mich auch, aber um die Wasserwaage der Sympathie wieder ins Gleichgewicht zu bekommen, er ist gerade aus seiner 5er-WG ausgezogen, unter anderem mit der Begründung, mit der ich zu 100% relate, er wollte mal Handtücher haben, die zusammenpassen. Da sage ich, das kann ich wohl verstehen.
Das kann ich auch verstehen.
Er ist einfach ein sehr, sehr angenehmer und lustiger Gesprächspartner und wie gesagt, er ist ein Mann. Und Männer sind ja per se immer schnell mal Experten für alles und haben da einen unverstellt optimistischen Blick auf ihre eigenen Fähigkeiten, das muss man ganz klar sagen. Aber ich finde gerade beim Thema Körperwahrnehmung, Selbsthass auf alles, was dicker ist als Kate Moss und schrumpeliger als der stramme Schenkel eines Neugeborenen. Und und ich finde, da habe ich noch nie mit einem Mann drüber gesprochen, deshalb finde ich das wahnsinnig toll, dass er sich dazu bereit erklärt hat. Was denn?
Der stramme Schenkel eines Neugeborenen ist der ekligste Vergleich, den du jemals gemacht hast.
Was ist denn glatter und praller
als stramme Schenkel eines Neugeborenen? Nein, du hast völlig recht. Und auch die kleinen Marzipanfüße.
Ja.
Und so. Nein, es ist alles richtig. Aber auch ein bisschen eklig. Weiter.
Also wir haben halt miteinander gesprochen und ich habe die Gelegenheit beim Schopfe gepackt und ihn erstmal mit einer meiner Lieblingsthesen zum Thema Selbstwahrnehmung konfrontiert. Frauen hadern mit sich selber. Männer hadern damit, wenn sie eine Frau an ihrer Seite haben, die nicht angemessen jung und normschön ist.
Egal. Wenn ihr das anders seht, flexikon@ndr.de.
Ja. Ich wollte mal mit einer provokativen These anfangen. Provokanten sagt man. So, und dann mal gucken, wie der Doktor so drauf reagiert.
Ob die Leute aufwachen dadurch.
Jetzt bin ich ja jemand, der gerne auf die Wissenschaft zurückgreift, auf die Empirie, auf die Zahlen, Daten, Fakten, die habe ich dazu nicht. Ne? Also ich kann jetzt auch nur ableiten, was ich aus dem Allgemeinen drumherum mir vorstellen kann. Und da ist mein Eindruck doch, dass wir eine krasse Druckzunahme auch bei den Männern haben. Und das finde ich eigentlich total schade. Mein Eindruck ist, dass dieses sich so sehr auf den Körper zu fokussieren, dass dieses Äußerliche, meine Schale, wie sehe ich aus, total im Fokus steht, dass das seit im Zweifel Jahrzehnten bei den Frauen etwas ist, was an ganz, ganz vielen Stellen Druck macht. Das berichten mir Freundinnen, Frauen aus meinem Umfeld. Und statt jetzt zu sagen, ey, das müssen wir bei den Frauen reduzieren als Gesellschaft, da müssen wir gucken, was können wir vielleicht alle dazu beitragen, dass der Druck runtergeht, explodieren die Schönheitsoperationen jetzt auch bei den Männern. Ne? Wenn du mal über so einen Flughafen gehst, da siehst du gefühlt mittlerweile jeden Dritten, der diese Istanbul-Frisur hat mit den neuen eingesetzten Haaren, Botox-Behandlungen mit jungen Männern schon. Ich habe letztens mit einem jungen Mann gedreht für eine ZDF-Sendung, wo der einfach erzählt hat, ja, dieser Druck, gut auszusehen, ne, das hat den völlig fertig gemacht. Und das ist kein Einzelfall. Und deswegen ist mein Eindruck eher, hey, ich würde es gar nicht so auf die Geschlechter aufteilen, sondern würde eigentlich sehen, wir haben da scheinbar immer mehr Druck erschaffen, der bestimmt historisch gesehen eher bei den Frauen war und jetzt aber auch bei den Männern ankommt. Und da würde ich gerne wieder von weg.
Bisschen Schadenfreude kann ich an der Stelle nicht leugnen, ehrlich gesagt.
Willkommen in unserer Welt.
Genau, wir sind ja jetzt schon ein bisschen länger dabei, meine Herren. Ihr kommt da auch noch rein. Also gerecht wäre natürlich, wenn sich Männer jetzt ein paar Jahrhunderte exklusiv um ihre Optik kümmern.
Absolut. Fragst du dich auch manchmal, wie viel Schuld daran David Beckham trägt? Weil ich habe, jetzt ist schon länger her, aber diese Netflix-Doku da, die ich sehr gerne geguckt habe und wo mir auch nochmal wieder auffiel, dass er so Anfang der 2000er so der Erste war, der so diesen ganzen Männer-Beauty-Kram so in den Mainstream gebracht hat. Man kann sich auch als Mann blonde Strähnen machen, man kann Nagellack tragen. Und ich glaube, da war David Beckham für die Männer Fluch und Segen.
Auf jeden Fall habe ich Leon Winch halt so verstanden, und das wäre ja auch ganz klug, dass wir uns jetzt nicht immer weiter hochpetern von einer Schönheits-OP zur nächsten, sondern dass wir uns also nicht am obersten Ende der Selbstoptimierung treffen, Männer und Frauen, sondern vielleicht eher wieder ganz unten oder wenigstens in der Mitte.
Ganz genau, ne? So dieses, es gibt ja oft, dann siehst du mal Promi-Frauen auf dem roten Teppich bei der Oscar-Verleihung. Ich meine, wer war das noch? Pamela Anderson, ungeschminkt. Und dann denkst du plötzlich, boah, krass, die sieht ja ganz anders aus, ne? Und vielleicht, ich habe das auch selber oft so, dass ich mich dann dabei erwische, dass du so denkst, oh, geht's dir nicht gut? Hat die irgendwie eine Krankheit oder sowas? Und dann wird dir erstmal bewusst, boah, heftig, wie sehr sonst so der Anspruch ist, dass jemand perfekt geschminkt ist, strahlt und super aussieht. Und ich merke das auch bei mir, wenn ich in eine Talkshow gehe, bei mir in der Maske, keine Ahnung, 5 Minuten, auch da müssen wir ja gar nichts machen. Dann kommt eine Frau in die Maske, selbe Talkshow, selbes Licht, selbe Kameras, und mit der sind die da 3,5 Stunden zugange. Das ist auch immer eine Geschmacksfrage, muss jeder für sich wissen. Ich habe letztens auch mit einem Mann gesprochen, mich lange unterhalten, der sich selber viel schminkt, ganz großen Wert auf sein Äußerliches legt. Aber ich glaube, wenn man sich so das insgesamt anguckt, tierisch hohe Anspruchshaltung, lange und besonders krass auf den Schultern der Frauen ausgetragen, und jetzt fangen wir an, das auch auf die Männer rüber zu spielen. Das, glaube ich, ist genau der Punkt, was du sagst. Wir sollten uns nicht ganz oben treffen wollen, sondern vielleicht akzeptieren, dass nicht jeder Körper perfekt aussieht, ne? Und das ist einfach ein wichtiger Punkt.
Und Selbstoptimierung kann ja auch manchmal sein, regelmäßig zu duschen oder sich die Fingernägel schön zu machen.
Mhm.
So mal niedrigschwelligen.
Wolltest du mir was sagen?
Nein, aber es gibt doch viele Nuancen zwischen gar nichts machen und dann sofort nach Istanbul Haare umpflanzen und Botox, sondern gibt ja auch was dazwischen.
Ja, oder dass man mal an der Kleidung ein bisschen feilt, wenn man sich unwohl fühlt.
Richtig.
Also mit einer 7/8-Hose kannst du so lange nach Istanbul fliegen, wie du willst. So, dann deinem Status
zu ändern. Mal eine schöne Hose transplantieren im Prinzip. Das wäre schon mal ein Anfang.
Bin übrigens auf Leon Winscheid bei dem Thema gekommen, weil ich den bei irgendeiner Talkshow gesehen habe, in der er über Streuhaar geredet hat. Also er war vor so einer Fernsehaufzeichnung komplett mit sich im Reinen und dann gab es so einen Kameraschwenk und er stand da in der Mitte und wollte was erzählen. Und dann wurde dieser Kameraschwenk um ihn herum abrupt abgebrochen. Und jemand kam, also wie, als würde der Notarzt kommen, und hat ihm so Streuhaar über den Hinterkopf geschüttelt.
Ungefragt?
Ja. Und das war halt für ihn die Message. Sein Behaarungsstatus ist hier nicht mehr fernsehtauglich. Ich dachte übrigens, beim Thema Streuhaar fiel mir ein, wie cool wäre es, es hat nichts mit dem Thema zu tun, wenn es statt Streuhaar Streupublikum gäbe. So, weißt du, für schlecht besuchte Shows oder für den Bundestag oder für Konzerte.
Dass dann auch die Kamera Stopp macht und dann streut man nochmal so eine Handvoll Leute rein, damit es auf dem Heiligen Geist fällt, beim FIFA-Fanfest nicht ganz so scheiße aussieht.
Ich glaube, der ein oder andere Künstler, der den Scharke gejumpt hat, ja, der würde sich für diese Idee sicherlich erwärmen. Greift zu.
Absolut.
Also, das Streuhaar von Leon Winscheid. Also, man hat ihm da gesagt, du bist nicht mehr screenable. Und das, denke ich mal, war erstmal kein schönes Gefühl für ihn. Das kam ja auch recht überraschend. Und darum geht's auch, sagt Leon Winscheid, um Gefühle. Also, da gibt's gute und schlechte. Und kleiner Spoiler, am Ende braucht man beide.
Fühlen ist, wie wir die Welt sehen, wie wir sie wahrnehmen. Ne? Wenn ich dir jetzt sage, 33, dann ist das eine Zahl. Und da könnte man jetzt sagen, eine Zahl ist doch total rational. Aber wenn ich dir jetzt sage, 33 Euro für eine Flasche Wein und ich frage dich, ist das viel oder wenig, dann könntest du jetzt mal sagen, oh, wie fühle ich mich denn gerade? Habe ich heute einen Tag, wo ich die Spendierhosen anhabe? Habe ich beim Supermarkt tief ins Regal gegriffen, also weit nach unten, wo eigentlich die billigeren Flaschen stehen, oder weiter nach oben? Das macht schon ein Gefühl aus, ne? Was jetzt plötzlich mitbestimmt, wie viel ist mir denn der Wein wert? Oder sitze ich beim Italiener und feiere gerade meinen Abschluss von der Prüfung? Dann sage ich vielleicht, boah, 33 Euro für eine Flasche Wein, das ist ja schon richtig günstig hier bei so einem teuren Italiener. Oder selbst Alter, ne? Ich bin jetzt 35, könnte ich dich jetzt fragen, ist das alt oder jung? Das bestimmen meine Emotionen, meine Gefühle zu selbst so krassen, rationalen Sachen wie Zahlen. Und was hat das jetzt mit dem Körper zu tun? Wenn wir uns fragen, wie nehmen wir unseren Körper wahr, wie nehmen wir uns selber wahr, dann geht es ja ganz viel darum, wie fühle ich mich in mir drin. Und auch wenn das jetzt so ganz philosophisch klingt, das hat ja ganz konkret im Alltag Auswirkungen. Ne? Habe ich das Gefühl, wenn ich jetzt im Sommer vielleicht am Strand liege, dass ich mich da wohlfühlen kann in mir? Oder bin ich die ganze Zeit mit den Händen so an den Speckröllchen oder vielleicht im Unterbewusstsein die ganze Zeit damit beschäftigt, mir zu denken, boah, die anderen sind ja viel durchtrainierter und viel schöner. Und dann sehe ich auch nur die ganz, ganz krassen Sixpack-Bodies am Strand und sitze daneben und fühle mich unwohl in meinem Körper. Deswegen ist dieses Fühlen, deswegen sind die Emotionen da so eine ganz wichtige Schraube.
Hast du das Weinbeispiel, was mir auf den Leib geschneidert war, hast du das verstanden oder soll ich es dir nochmal in Schmalzgebäck umrechnen?
Ich habe es verstanden. Ich weiß, woran ich bei seiner Ausführung denken musste. Nee. Erinnerst du dich noch? Ich glaube, ich hatte es dir damals erzählt, an den Tag vor meinem 40. Geburtstag, als ich auf Mallorca am Strand war. So viel zum Thema Fühlen. Da war ich eh so ein bisschen emotional, weil ich drohte ja 40 zu werden. Und eigentlich dachte ich, das ist mir egal, da bin ich ganz entspannt mit. Mhm. Und dann sind wir an so einen Strand gefahren und es war wirklich wie in einem Film, also in einem sehr schlechten Film, dass ich an diesem Strand saß und ich bin ja sehr, sehr blass und ich muss immer ganz doll im Schatten sitzen mit so Lichtschutzfaktor 100. Und ich saß also unter diesem Schirm mit meiner blassen Haut und um mich rum, wirklich, nur so einheimische Spanierin, oben ohne im Tanga, alles um Mitte 20, mit braun gebrannter, eingeölter Haut, langen Haaren, die so über die Brüste. Und dann sind die so für mich gefühlt in Zeitlupe, zu einem Song von Michael Bolton, sind die so aus dem Wasser gekommen. Ich saß da und dachte wirklich, lieber Gott, hol mich zu dir. Wirklich, warum muss das heute passieren? Das ist genau das. Es gibt auch wirklich Tage, genug Gott sei Dank, wo ich in den Spiegel gucke und denke, ist alles wirklich okay. Aber an dem Tag war ich emotional eh schon so aufgeladen in eine ganz beschissene Richtung. Und als dann da diese ganzen spanischen Schönheiten im Tanga oben ohne um mich rumschwamm, dachte ich wirklich, wer will mich hier verarschen?
Hast du dich gefühlt wie im Mozzarella im Schatten?
Wirklich.
Du Arme, das hast du mir nicht erzählt. Da wäre ich doch, entschuldige, dann hätte ich dir mein Schlüsselbein geliehen und da hättest du dich dran nehmen können.
Ich habe immer nur meine Fessel hochgehalten, gezeigt, guck, wie schlank sie ist.
Leon Winscheid klang jetzt bei der Beschreibung der Gefühle so ein bisschen, als wäre irgendwie zwei vor so einem Choose Happiness Henna Tattoo. Aber ist er nicht. Also im Gegenteil, diese zur Schau gestellte Positivity, die wir immer so im Internet mitbekommen, die hält er eher für kontraproduktiv.
Du wirst angebrüllt vom Instagram-Feed über den Life-Coach bis zum Wandtattoo. Sei glücklich, be positive, sei gut drauf. Und ich denke dann immer, Leute, ich bringe dir demnächst auch mal ein Wandtattoo raus, wo die Wahrheit draufsteht. Glück ist wie Furzen. Wenn du zu viel Druck machst, kommt Kacke raus. Und das versteht man sofort, weil das einfach diese toxische Positivität unserer Welt aufgreift. Wenn du immer gut drauf sein musst, dann lügst du dich an. Das ist psychologischer Betrug. Fühlen ist auch nicht in Wellenkurven, mal schlecht, mal gut. Das ist ein Zickzack, ein Rauf und Runter, ein unerwartetes Reagieren auf die Welt. So, ne, wenn sich meine Frau von mir trennt, fühle ich mich negativ. Wenn meine Chefin mir sagt, pass mal auf, du bist ein toller Typ, habe ich vielleicht gerade nach dem Feedback ein positives Gefühl. Ich muss doch die ganze Zeit unterschiedliche Gefühle haben, um mit dieser Welt umzugehen. Wenn ich jetzt sage, meine Mutter ist gestorben, meine Frau hat sich getrennt, mein Kind hat sich das Knie aufgeschlagen und weint bitterlich und will von mir in den Arm genommen werden und ich sitze da die ganze Zeit und sage, ich muss mich aber gut fühlen, ich muss gut drauf sein, be positive, sei glücklich, das wäre ja völlig gaga, aber auf der großen Ebene machen wir das. Ne? Wir wollen auf Instagram strahlen, wir wollen am Strand in unserem Körper geil nach außen aussehen, um auszustrahlen, was wir für selbstbewusste, coole Macker sind, und das halte ich halt für einen riesengroßen Fehler. Also ich glaube, wenn ich jetzt besser mit mir, und jetzt kommen wir konkret zum Körper, mich in mir auch fühlen möchte, muss ich erstmal akzeptieren, dass es wahrscheinlich nicht so sein wird, dass ich irgendwann da sitze und sage, boah, ist mein Körper toll und da ist ja alles perfekt dran. Als Ausgangspunkt, stell dich mal darauf ein, dass du wahrscheinlich niemals hundertprozentig zufrieden da in deinem Körper sein wirst. Und ich weiß, dass manche Leute, gerne so Gurus oder sonstige, von außen versprechen, yo, das ist machbar, das ist erreichbar. Ich glaube, dass man da dann besser werden kann, ja. Und ich glaube auch, dass man sich viel zufriedener in sich fühlen kann, vor allem, wenn man besonders harsch und streng zu sich ist. Aber dass so ein komplettes, jetzt bin ich angekommen, jetzt ist alles perfekt, dass dieser Zustand kommt, das halte ich für Betrug. Dafür ist unsere Psyche nicht ausgelegt, ne? Weil wir uns ganz schnell gewöhnen, weil wir dann denken, ach, jetzt habe ich 3 Kilo abgenommen, aber noch ein Kilo mehr. Und was eigentlich mit meinem Bizeps, der könnte ja noch ein bisschen dicker sein. Da müsste ich eigentlich wieder 1 Kilo zunehmen, am liebsten an Muskelmasse. Das wäre viel natürlicher, dass das in unserem Kopf stattfindet.
Ich glaube, das ist dann einfach so, dass wir uns jetzt mal langsam damit abfinden müssen, dass da einige Abstriche gemacht werden müssen.
Dass Leon gerade das Strandbeispiel nochmal ungeplant aufgegriffen hat, ja, das umarmt mich. Es umarmt mich sprachlich.
Das ist gut, ich wusste nicht, ob der Schuss nach hinten losgeht. Nee, ich dachte, gut. Der Ton ist zu Ende und du bist nicht mehr da. Ich hätte es alleine zu Ende.
Wo soll ich sein? Auf dem Solarium? Der nächste Sommerurlaub kommt.
Jetzt nehmen wir, ihr alle wahrscheinlich, du auch, zwischen den Zeilen wahr bei Leons Ausführungen, dass der Begriff Body Positivity nichts ist, mit dem Leon Winscheid was anfangen kann.
Body Positivity macht mich stinksauer. Ich weiß, das ist gut gemeint, ne? Gerade von den Leuten, die das anwenden. Es ist ja auch mein Wunsch als Psychologe, dass sich jeder wohlfühlen soll in seinem Körper. Aber Body Positivity, das ist so die Idee, jeder Körper ist schön, alle sehen gut aus. Und das ist einfach gelogen, weil unser Kopf anders tickt. Dass Menschen Schönheitsideale haben, das war schon immer so und das verändert sich, das ist ja auch gut. Aber so die Idee, dass alle schön sein sollen, das ist moderner Quatsch. Statt jetzt als Message zu sagen, hey, dann müssen wir den sogenannten Hässlichen sagen, dass die jetzt auch ihre Zellulite hochladen sollen ins Internet und ihre hier ausfallenden Kopfhaare wie bei mir oder ihre dicken Tränensäcke oder was auch immer nicht als schön gilt. Das ist falsch. Lasst uns das umdrehen. Lasst uns den sogenannten Schönen sagen, hört auf, uns permanent eure Sixpacks und Tanga-Hintern und Knackeärsche und Bizeps vor die Kamera zu halten. Ich glaube, wenn du mir sagst, wofür du stehst, was deine Werte sind, was dich ausmacht, was dein Selbst vielleicht definiert, und das ist doch hoffentlich bei vielen auch noch was anderes als der Körper, dann ist mir dein Körper viel egaler. Also ich würde mir eine größere Gelassenheit gegenüber unseren Körpern wünschen.
Ich finde die Idee super.
Ich finde, das hat er sehr klug gesagt, weil ich auch manchmal so denke, ich glaube oder ich kann mir nicht vorstellen, dass wir irgendwann an einen Punkt kommen, wo Äußerlichkeiten wirklich egal sind. Ich glaube, Schönheitsideale verändern sich halt immer wieder und dann hat mal vielleicht der eine einen Vorteil, dadurch mal der andere. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es die irgendwann nicht mehr gibt und dass es nicht mehr diese Unterscheidung gibt zwischen normschön und nicht normschön, aber dass das einfach nicht mehr so nach vorne gestellt wird und wie er schon gesagt hat. Ich meine, man darf ja jetzt auch nicht die komplette Schuld auf diese ganzen durchtrainierten InfluencerInnen schieben, weil man guckt sich das ja auch an. Ne? Es zwingt mich ja auch niemand, mir bei Instagram Pamela Reif anzugucken, sondern das mache ich ja dann freiwillig und dann brauche ich mich auch nicht wundern, wenn ich denke, also mein Bauch sieht gar nicht so aus wie ihrer. Aber trotzdem, wenn einem das nicht mal so überrepräsentiert werden würde, dann würde man darüber vielleicht einfach gar nicht mehr so viel nachdenken. Ich wollte nur sagen, ich fand das sehr klug, was er gesagt hat. Wie ich es zusammengefasst habe, das klang gar nicht mehr so klug.
Ich finde, was noch schlimmer ist, als die Leute, die sich schön manikürt und gestylt und trainiert im Internet präsentieren, sind ja die Leute, die so tun, als hätten sie sich nicht zurecht gemacht, aber wirklich noch zehnmal besser.
I woke up like this.
Ja, immer noch zehnmal besser aussehen als ich, wenn ich wirklich alles gegeben habe.
Wir hatten das mal bei irgendeiner Flexikon-Folge, ich glaube, da ging es ums Thema Frau sein. Da habe ich mich schon mal so wahnsinnig über Frauen wie, ich nenne sie nur als Beispiel, weil ich weiß, sie hat es mal gesagt, Heidi Klum aufrege, die so aussieht, wie sie aussieht, was ja auch toll ist und dann aber immer ständig vor laufender Kamera Schnitzel, Pommes und Burger frisst und sagt, ja, ich esse sowas halt am liebsten, keine Ahnung, bei mir, ich habe einen guten Stoffwechsel, ich laufe einmal die Treppe hoch und ist wieder weg. Da denke ich mir, wie halt ein Maul.
Ja, richtig.
Macht mich nichts, sorry Heidi, aber...
Was das ja vermittelt, ist ja uns jetzt als Konsumentinnen, du hast nicht drauf, was bist du eigentlich für eine Laune der Natur.
Genau. What's up with your Stoffwechsel?
Verfatz dich.
Vielleicht muss man sich dann auch mal ein bisschen an die eigene Nase fassen und fragen, wieso steigere ich mich da so rein? Wieso ist das für mich so wichtig? Wer ist mein Standard? Wer ist mein Maßstab? Und nochmal, so natürlich das ist, der Mensch will sich vergleichen. Es gibt da einen ganz schönen Trick aus der Psychologie. Geh doch mal weg von den anderen und leg mal den Fokus auf dich selber. Also statt zu fragen, wieso sehe ich eigentlich nicht so toll aus wie Pamela Anderson oder irgendein durchtrainierter Sixpack-Typ, könnte ich mal fragen, wie sah ich aus vor 3 Jahren, vor 5 Jahren, vor 10 Jahren? Und jetzt kann man, weil viele Leute sagen, je älter man wird, desto schlechter sieht man aus, natürlich sagen, das ist jetzt schwierig an der Stelle. Aber ich glaube, wenn man sich mit sich vergleicht und dann vielleicht sagt, schau mal, ich mache jetzt wieder mehr Sport, ich achte jetzt wieder mehr auf meine Ernährung, ich gucke, dass ich genug Schlaf bekomme und dann feststelle, mir geht's als Gesamtem besser. Dieses sich mit sich zu vergleichen und zu fragen, hey, jetzt fühle ich mich zwar zu dick, aber vielleicht habe ich angefangen, Bewegung, ne, und meine Ernährung umzustellen. Und das mache ich jetzt schon 3 Monate und guck mal, was sich in dieser Zeit schon getan hat. Dann entsteht etwas, wo ich mich vergleichen kann, diesem Bedürfnis in meinem Kopf gerecht werde, ohne dass ich immer nur links und rechts gucken muss. Und vor allem gucken wir ja nicht links und rechts, wir gucken ja meistens nur nach oben.
Gibt es irgendeinen Fortschritt in deinem Leben, wo du sagst, also eine Äußerlichkeit, wo du sagst, Mensch, da ist die Zeit aber gnädig mit mir gewesen, hat sie mir sozusagen in die Taschen gespielt? Also ich bin mir sicher, es gibt Fotos von meiner Abi-Zeit. Da würde ich meinen Eltern schon sagen, danke, dass ihr damals nicht die Flinte ins Korn geworfen habt.
Ja, aber das sind bei mir, glaube ich, eher so dann so Äußerlichkeiten im Sinne von, da waren fragwürdige Frisuren und Haarfarben dabei. Da gab es auch Outfits, wo ich denke, oh, hätte ich mir auch verboten anstelle meiner Eltern. Ach, ich glaube so ein bisschen dieses, man hat ja so als Teenie oder ich hatte das auch in den 20ern, hatte ich so Babyspeck. Mm. Ich hatte noch kein richtiges Gesicht.
Das musste man erst abschälen.
Das musste sich da so eine richtige Form rausschälen. Also das gefällt mir jetzt eigentlich besser. Also,
ja, guck.
Ja, also ich habe das auch tatsächlich jetzt selten, dass ich mir Bilder von früher angucke und denke, mein Gott, was war ich schön mit 16? Ja,
die anderen waren alle so Highschool-Girls.
Ja.
Und ich sah einfach aus wie ein Haufen Scheiße. Und das ist noch gut.
Aber dieses nicht rechts und links gucken, also er hat ja total recht, ich finde das super schwer. Ich mache ja auch aus dem Grund ausschließlich zu Hause Yoga mit so Online-Kursen, weil ich weiß, dass es mir nicht gut tut, das im Yogastudio zu machen, weil ich mich vergleiche. Und weil ich die ganze Zeit vom Sport abgelenkt bin, weil ich immer links und rechts gucke und sehe, na, das sieht bei der aber viel schöner aus und graziler und der kommt ja in der und der Bewegung viel weiter runter oder hoch oder zur Seite,
Aber das geht mir gar nicht so, weil wenn ich richtig runter bin mit meinem Selbstwert, dann gehe ich einfach ins Spaßbad. Da siehst du Sachen, das erdet dich. Das werde ich so.
Kommt aufs Spaßbad an.
Nee, also es muss ein Spaßbad sein, sagen wir mal, in der Peripherie. In einem schönen Mittelzentrum. Ich war ja letztlich im Büsum im Spaßbad.
Ach ja, da wart ihr im Spaßbad, stimmt.
Da war ich im Spaßbad und habe...
Hatte ich das gegroundet?
Ja. Also ich stand neben jemand aus einer Band zum Beispiel.
Ja, ich weiß.
Der dann auch aussah wie ein älterer Herr im Spaßbad. Jetzt bin ich aber ganz von dem Konzept gekommen, was mir Dr. Leon Winter an die Hand gegeben hat, weil eigentlich soll ich mich ja nur um mich selber kümmern.
Ja, richtig.
Und das finde ich eigentlich auch gut. Die Frage ist ja, kann das jeder? Sind wir da veränderbar? Können wir das auch lernen?
Jo, das ist möglich, ne? Wir können uns verändern, wir können uns verbessern. Ich höre gerne mal so diesen Satz, wenn Leute so jenseits der 20, 30 sind, also so sicher aus der Jugend raus, ja, so bin ich jetzt eben, ne? Und dann denken die, ja, damit ist mein Sein in Stein gemeißelt. Ich bin halt der Schüchterne, der Unzufriedene, der eher vielleicht sogar so ein bisschen depressiv gestimmte Typ, der da sitzt und halt mit nicht zufrieden ist. Und das ist einfach ein Trugschluss. Wir können an uns arbeiten, wenn es jetzt größere Belastung ist, Psychotherapie. Und jetzt machen wir es mal kleiner, sich mal zu fragen, was tut mir eigentlich gut? Wo kann ich mir selber, es gibt ein wunderschönes Konzept, selbst mitfühlend begegnen? Ich begegne mir wie einer guten Freundin, wie einem guten Freund. Wenn der am Boden ist, trete ich ja auch nicht nach und sage, Mensch, jetzt bist du in der Prüfung gescheitert und übrigens deine Beziehung, die haben ja auch noch nie geklappt und im Job bist du ja auch noch ein Loser und guck mal deinen Körper an, der ist ja eine absolute Null. So sind wir zu uns selber, ne? Diese kritische Stimme in unserem Kopf. Wenn wir mit uns selber selbst mitfühlend sind, würde das bedeuten, wir behandeln uns wie eine gute Freundin, wie einen guten Freund, der am Boden liegt. Dann würden wir eher auf das gucken, was ist denn auf der Habenseite, und wir würden uns aufmuntern und vor allem wären wir nicht mehr so streng zu uns. Wir würden für uns selbst das Beste wünschen.
Ja, gerade meine gegessen. Ernährung umgestellt auf Gemüsechips.
Ich stelle meine jetzt offen.
Jetzt ist es die eine Sache, wie ich mit mir selbst umgehe. Und die andere Sache ist aber auch, was denken denn eigentlich die anderen? Das ist ja immer ein bisschen mein Problem. Weiß nicht, dir wird das ja ähnlich gehen, dass man denkt, okay, ich bin jetzt vielleicht mit mir im Reinen, aber jetzt gehe ich da ins Spaßbad und habe die Füße nicht ordentlich manikürt, pedikürt heißt es dann.
Oder ich gehe zum Frauenarzt und habe Sockenränder an den Fesseln.
Sockenränder, genau. Problematisch. Also für uns irgendwie auch noch das größere Problem.
Es ist ein Zusammenspiel. Natürlich kennen wir so Themen wie Fettshaming, ne? Leute werden fertig gemacht einfach aufgrund ihres Körpers. Lasst uns auch da mal versuchen, anders aufeinander zu gucken. Und wenn ich jetzt aber da ansetze, wo ich immer sage, das ist wirklich die mächtigste, jetzt hätte ich fast gesagt Waffe, aber darum geht es ja gerade nicht, der mächtigste Hebel, um was zu verändern, das ist bei mir selber. Super spannende Untersuchung und ein Phänomen aus der Psychologie, das heißt Spotlight-Effekt. Kennst du vielleicht noch aus dem, ich war früher in der Theater-AG bei uns in der Schule, da gab es einen Verfolger, so eine Scheinwerferlampe, wo man von ganz hinten die Schauspielerinnen und Schauspieler auf der Bühne beleuchten konnte. So, und die meisten Menschen stehen voll in diesem Spotlight, weil sie sich selber die ganze Zeit, ne, als das Zentrum der Welt betrachten. Und das ist gar nicht böse gemeint, das ist jetzt gar nicht so was Egozentrisches oder Überdrehtes, das ist eigentlich ganz normal. Mit welchen Menschen verbringst du 24 Stunden am Tag? Durch wessen Augen siehst du die Welt? Wer steht im Spotlight, wenn du bei dir in der Mensa das Tablett runterfallen lässt? Wer denkt dann, alle gucken mich jetzt gerade an? Das bist du. Und der Punkt ist, dass wir dabei völlig überschätzen, wie wichtig wir den anderen eigentlich sind. Das hat man sehr schön in Studien zeigen können. Da wurden so Studis, das ist so der Klassiker aus diesem Bereich, in so einen Raum gebeten und dann mussten die vorher ein T-Shirt anziehen. Und zwar von so einem amerikanischen Schnulzensänger. Also ich weiß jetzt nicht, in Deutschland wäre das vielleicht, dass du ein T-Shirt anziehen musst von, keine Ahnung, Dieter Bohlen. Irgendwas Peinliches, wo so ein voll peinlicher Typ drauf ist. Und dann wurde nachher gefragt, was glaubst du denn, wie vielen Leuten ist jetzt aufgefallen, dass du hier ein mega peinliches T-Shirt anhast? Und dann sagen die Leute natürlich, ja, es ist ja wahrscheinlich allen, fast allen aufgefallen. Ich bin ja hier mit so einem peinlichen T-Shirt reingekommen, die anderen saßen da ganz normal in ihren coolen Klamotten. Und der Fakt ist aber, es fällt nur ganz wenigen auf. Und ich glaube, wenn wir irgendwo hingehen und denken, jetzt achten hier alle auf meinen Körper und bewerten mich deswegen und werten mich vielleicht auch ab und dann entsteht dieses Unwohlsein in uns, da mal zu sagen, dem kann ich auch ein Stück weit was entgegenhalten, wenn ich sage, hey, du stehst immer in deinem Spotlight und du stehst bei dir immer im Fokus. Aber das heißt das noch lange, lange, lange nicht für andere.
Warst du auch in der Theater-AG?
Um Gottes Willen, nein.
Oh, ich wurde da letztlich unsanft dran erinnert. Ich war einmal...
Warst du da freiwillig? Ja, in der AG geht man freiwillig, ne?
Ich war einmal da, hab da einen Klassiker gespielt.
Oh Gott, gut.
Das,
Goethes Faust?
Der Sommernachtstraum. Oh. Ich würde zusammenfassend sagen, bei mir war es der Sommernachtsalbtraum. Ich wurde auch nicht mehr gebucht danach.
Nee, ich wollte
die Leggings behalten.
Hast du dir eine Karriere als Schauspielerin erträumt?
Ganz kurz?
Ja,
ich durfte an irgendeinen so dahergelaufenen, ich glaube, ich hieß Senfkorn oder so.
Ja.
Ja, es war eine traurige Geschichte. Jetzt ist dieses Thema Body Positivity oder nenn es wie du willst, ist ja jetzt nicht nur unser Anliegen, das ein bisschen egaler zu finden. Es ist auch das von Dr. Leon Winscheid, nicht immer so hart mit sich ins Gericht zu gehen. Dementsprechend ist er auch mit Wissenschaft und Fun auf Tour. Er hat jetzt auch ein Programm, das so ein bisschen ähnlich ist, das so ein bisschen zu unserem Flexikon passt.
Alles perfekt heißt die Tour und das ist Psychologie live. Also ich habe ganz viele Experimente dabei, ich habe ganz viel Wissenschaft dabei und vor allem aber Impulse für die Leute. Und alles perfekt ist so ein bisschen mit einem Augenzwinkern gemeint, weil ich glaube, dass eben gerade dieser Welt, wo der Anspruch so hoch ist, wo wir alle die perfekten Körper haben wollen, wo wir auf der Yogamatte, im Bett, in der Beziehung immer 110% liefern müssen, dass wir da merken, eigentlich funktioniert das nicht. Und ich versuche bei dieser Show, bei dem Abend, den Leuten mal alternative Wege aufzuzeigen, weil ich glaube, jetzt einfach sich so hinzusetzen und zu sagen, hey, so bin ich eben, hatten wir ja schon, ne? Und jetzt bin ich 100% zufrieden mit mir, das ist es auch nicht. Menschen wollen sich weiterentwickeln, wollen vorwärts kommen, aber es muss eine Balance haben. Also du willst dir nicht immer wie bei so einem Rennpferd mit der Peitsche hinten draufhauen und sagen, jetzt noch 5 Klimmzüge und 6 Sit-Ups und dann hast du das Sixpack. Und gleichzeitig willst du aber auch sagen, ich will vielleicht meinen Körper oder mir selber gesünder behandeln, mit mir anders umgehen. Kennt ja auch jeder, ne? Ich esse zum Beispiel viel zu viel Eis, gerade im Sommer diese Ben & Jerry's Töpfe, ich weiß nicht, ob du das kennst. Oder wenn auf so einer Rittersport hinten draufsteht, wieder verschließbar, habe ich immer gedacht, wer hat das da drauf gedruckt? Ich hau mir die komplett rein. Und da kann man halt eben merken, da will man ja auch was an sich tun. Und das ist eben dieses, worum es bei der Show geht.
Mir ist noch ein kluger Gedanke eingefallen. Möchtest du den hören oder soll ich den für mich behalten?
Nein, bitte. Lass ihn raus. Lass uns teilhaben an deiner Blitzgescheitheit.
Na, ich dachte eigentlich, das geht so ein bisschen in die Richtung, was er auch gesagt hat, also dass man sich so ein bisschen an sich selber messen sollte. Ich finde auch immer, das Internet ist insofern scheiße, weil so im eigenen Dorf oder in der eigenen Klasse oder so, da war das immer noch ein bisschen einfacher, einen Wert zu haben. Du kannst relativ leicht die Königin des 200-Seelen-Orts sein.
Ja, aber oder die beste in Sport bei 20.
Bei 20 Leuten, aber das wird bei 8 Milliarden Menschen natürlich schwierig. Insofern wollte ich das gerne mit euch teilen und dachte, ihr nehmt da was mit, auch für die Seele. Und danke.
Ich habe für meine Seele was mitgenommen.
Danke, Dr. Leon Winscheid. Schön, dass du mitgemacht hast.
Dann kommt jetzt Kim Hoss. Kim Hoss, Steffi, ist jemand, dem, finde ich, das Wort Influencerin irgendwie nicht so richtig gerecht wird. Also sie ist schon Influencerin. Sie hat bei Insta 75.000 FollowerInnen und sie nutzt Social Media als Sprachrohr für Themen, die ihr wichtig sind. Also im Prinzip auch das, was andere InfluencerInnen machen. Aber sie hat zum einen wirklich sehr enge Bindung zu den Leuten, die ihr folgen, habe ich das Gefühl. Und sie versucht da auch keine Sachen zu verkaufen, vor allem nicht sich selbst, sondern spricht über Dinge, die sie beschäftigen und die zufälligerweise auch im Leben anderer Menschen sehr relevant sind. Zum Beispiel auch über Körper, ob man die scheiße finden darf, schön finden sollte, ob die einem egal sein sollten. Und wie gut sie im Thema ist, hat sie auch schon musikalisch unter Beweis gestellt mit ihrem Song Under Boob Sweat, eine Hymne für die sinnlichste Körperstelle der Schweißentwicklung, den unteren Brustquadranten.
Was tust du gegen graue Haare? Was tust du gegen deinen Speck? Was tust du gegen deine Falten und gegen Under Boob Sweat?
Kim Hoss will mit Songs wie diesem, aber auch mit dem Content, den sie macht, Dinge verändern oder Leute zumindest dazu motivieren, Sachen mal anders zu denken. Und das hier ist so ein bisschen ihr Hauptgebiet.
Ich glaube, so ein Schwerpunkt in meiner Arbeit ist auf jeden Fall Schönheitsideale und wie versaut wir schon sind. Also wir haben wirklich eine Gehirnwäsche durchgemacht, vor allem alle, die zwischen 1990 und 2010 in der Pubertät waren. Da gab es nämlich ganz schön viele Schönheitsideale, die uns krank gemacht haben. Und wo ich jetzt vor allem in den letzten 6 Jahren so hart dran gearbeitet habe, um mich davon so zu trennen, von so Dingen wie, man ist nur dünn akzeptabel, vor allem als Frau. Und man muss jung aussehen und fit aussehen als Frau. Man muss einen Mann haben mit 30, man muss heiraten, man muss das und das. Und vor allem dieses eben auf diese Schönheit und was ist eigentlich schön und diese Absurditäten teilweise, was wir uns alles kaufen müssen, was für Produkte wir alles kaufen müssen, um schön zu sein, vermeintlich. Damit beschäftige ich mich.
Weißt du, wie ich mich fühle, Steffi? Ertappt. Ja, ertappt, aber auch verständnisvoll umarmt auch ein bisschen.
Ich wollte es nicht sagen.
Kim Hoss ist super lustig. Also wenn ihr sie kennt, dann wisst ihr das. Wenn ihr sie noch nicht kennt, vertraut uns einfach. Und sie hat auch das gleiche quasi Lebensmotto wie wir beide. Steffi, sie nimmt Humor als quasi Allheilmittel, als Zweckwaffe für und gegen fast alles. Und sie ist dabei aber deutlich uneitler als ich zumindest. Also sie hat zum Beispiel mal eine Halskrause getragen, die aussah wie eine Rosette.
Das macht sie immer noch gerne.
Ja,
gibt es in Rot und in Rosa.
Ja, und dann sieht das aus, als ob sie quasi aus dem Arschloch rausguckt. Das ist, für mich ist es Humor in seiner reinsten Form, aber natürlich als Frau irgendwie auch so ein bisschen Tabubruch, weil in den Augen vieler Leute eher unweiblich und eher provokativ.
Wenn ich eine Rosette trage und mich damit gut fühle und stark fühle und ich die in der Öffentlichkeit tragen möchte, dann mache ich das nicht, um Menschen zu provozieren, damit habe ich gar nichts zu tun, sondern ich will mich einfach gut fühlen und wenn das jemanden provoziert, dann provoziert es jemanden so. Und ich merke aber trotzdem, wenn ich damit auftrete, dann kommen vor allem im Internet oft von Männern natürlich Nachrichten wie, die hat doch nicht mehr alle Tassen im Schrank. Eine Frau, die sich in der Öffentlichkeit zeigt und einfach einen Fick drauf gibt, was andere denken von ihr, da muss irgendwas nicht stimmen. Und das da stimmt was nicht mit der. Was Absurdes, weil man eine zufriedene Frau, die sich traut, in der Öffentlichkeit was Lustiges zu machen oder sich zu zeigen, so wie sie ist, das ist für viele noch was ganz Komisches.
Das ist wie als 2002 der Euro eingeführt wurde.
Und sie rechnen dann immer noch in witzige Männer um.
Genau. Und dann hat man so gedacht, ach, neue Währung. Und dann aber im Kopf immer noch so, nee, aber in D-Mark sind das auch 20 Mark. So ist es, glaube ich, jetzt, wo witzige Frauen offiziell eingeführt
eine
wurden.
Eine Kim Hoss sind ja zwei.
Eine Kim Hoss sind zwei Mario Barth. In unserer
das
Rechnung.
Das wollte ich hier nicht antun. Nee. Ich wollte wirklich, ich habe gerade, weißt du, krampfhaft nach
irgendjemand anderem
Comedian gesucht.
Wir können nicht immer als Vergleich das Saarland oder Mario Barth heranziehen. Das müssen wir uns abgewöhnen. Also es ist ja aber keine Folge über die schwere Geburt des weiblichen Humors, sondern über Schönheitsideale und das Verhältnis zum eigenen Körper. Deshalb, welche Schönheitsideale haben dir denn früher das Leben schwer gemacht, Kim Hoss?
Ich habe mir damals in den frühen 2000ern die Augenbrauen so arg weggezupft, jeden Tag, wenn da ein Haar war, das war mir zu viel in der Reihe, also ich hatte wirklich nur so eine Reihe Haare, die habe ich mir jeden Tag weggezupft und ich bin sehr froh, dass die alle wieder nachgewachsen sind. Aber ich habe in meiner Bubble sehr viele Frauen, die jetzt sich immer noch hässlich fühlen, weil sie damals alles weggezupft haben, weil das damals schön galt. Und teilweise implantieren sich jetzt Frauen Haare oder lassen die sich tätowieren oder haben immer noch so einen Stress damit, weil sie damals schon irgendwo reinpassen wollten. Die Augenbrauen waren zu viel, also muss man sie wegmachen. Jetzt will man wieder viel Augenbrauen, jetzt muss man sie sich irgendwo holen. Und da gibt's ganz viele solche Beispiele, wo wir uns eigentlich immer so was nicht so Gutes tun. Und vermeintlich denken wir dann, wir werden dadurch schöner und akzeptierter. Dabei schaden wir uns eigentlich und unserem Körper.
Ich kann es immer nur noch mal betonen, ich verstehe diese Augenbrauen-Ding nicht. Und wo war ich, als das so abging? Und
ich habe das auch nicht mitgespielt.
Wird mir klar, warum ich im Regal für Singles immer sehr weit unten gelegen habe. Mich kann, weil ich habe nichts mit den Augenbrauen gemacht.
Ich habe auch nichts mit den Augenbrauen gemacht, aber ich hatte eine Freundin, die hat sich vom Trend inspirieren lassen, hat sich alle Augenbrauen weggezupft und dann mit so einem ganz dünnen mit so einem Stift nachgemalt. Und immer wenn es in einer großen Pause geregnet hat, hat sie mich immer gefragt, sind meine Augenbrauen noch da? Und da habe ich immer gedacht, warum macht man das denn dann? Also sie hatte ja vorher richtige Augenbrauen.
Aber
egal,
man
nicht verstehen.
Ja, ich möchte bei Kim zur Seite springen. Wir haben sicherlich auch irgendwas gemacht, wo wir jetzt sagen, das hat unser Körper nicht gut getan.
Ich hatte diverse Piercings, die meinem Körper bis heute nicht gut tun. Ich habe bis heute Narben überall im Gesicht, wo meine Mutter schon früher zu mir gesagt hat, du wirst es eines Tages bereuen, weil die Narbe wirst du für mein Gesicht haben. Es sind drei Narben, die ich für immer im Gesicht habe.
Für mich hat das was Verwegenes, aber...
Ach, mich interessant. Die erzählende Geschichte. Meine Lippenpiercing-Narbe, die erzählt eine Geschichte. Und zwar, dass vom Jahr 1999 bis 2002 das durchgängig entzündet war. So, das werdet ihr kennen. Normschönheit, steile These. Tut es, ist nur eine Frage, tut es dem einen oder anderen nicht vielleicht auch gut, einem Schönheitsideal entsprechen zu wollen? Also, oder ist das ausschließlich schlecht, eitel zu sein?
Ja, ich glaube, wenn man dem Trend halt entspricht, dann fühlt man sich... ja, irgendwo dazugehörig und das wollen wir ja eigentlich auch. Wir wollen ja irgendwo dazugehören, wir brauchen eine Peer Group als Jugendliche und dann ist es natürlich ein Vorteil, aber man kann sich halt so trennen, also dass es nicht nur immer ums Aussehen geht und das ist aber harte Arbeit. Ich habe dafür echt lang gebraucht, obwohl ich als Norm schön durchgehen würde, wie viele jetzt sagen, so, aber ich hatte trotzdem Struggles und auch wunderschöne, normschöne Menschen strugglen voll krass, weil sie irgendwann mal gesagt bekommen haben, boah, deine Nase ist aber groß. Oder mir wurde gesagt, Du bist viel zu laut und deine Lache ist zu krass und du darfst nicht weinen zum Beispiel. Oder du stinkst, geh dich waschen. Und solche Sätze, die sitzen einfach die ganze Zeit im Kopf und die werden teilweise viel größer, als sie am Anfang noch waren.
Body Positivity ist laut Internet, InfluencerInnen, Social Media und vielleicht auch einigen Experten das, was wir brauchen. Was hält Kim von dem Begriff?
Ich glaube, dass alle diese Begriffe wichtig sind und uns zeigen, dass wir ja noch lange nicht an einem neutralen Ort sind, wenn es um unsere Körper geht. Und ich würde mir halt voll wünschen, dass wir uns gemeinsam in so eine Richtung bewegen, wo es einfach gar nicht mehr um das Aussehen geht, sondern dass es darum geht, wie wir uns fühlen in unserem Körper, wie wir Gefühle ausdrücken können durch unsere Körper, wie wir gesund werden in unserem Körper und dass dieses andere sehen uns und bewerten uns, dass es gar nicht mehr ein Ding ist, sondern dass es um unser Inneres geht.
Hallo, bist du noch da?
Ja, ich dachte, du sagst was.
Mm-mm.
Okay, dann eben nicht.
Ja, was soll ich dazu sagen? So ist es.
Augenbrauen, Beinhaare, glatte Haut und Rosenduft. Wir haben Kim mal gefragt, was bei ihr der Turning Point war, da einfach nicht mehr so viel drauf zu geben und sich selbst vielleicht auch zu erlauben, weiß nicht, mal ein bisschen abgerockter oder vor allem natürlicher zu sein vom äußeren Erscheinungsbild her.
Ja, ich habe einfach irgendwann gemerkt, dass mein Körper so viel mehr kann und so viel mehr braucht als irgendwie von außen irgendwie Anerkennung oder er ist so viel mehr als schön zu sein. Vielleicht kam das auch so ein bisschen, als ich vor 2 Jahren einen Unfall hatte und ich dann erstmal so ganz komische Körpergefühle so gefunden habe in mir und ich konnte mich nicht mehr richtig bewegen, ich konnte nicht laufen lange und da habe ich so gemerkt, wie wichtig das auch ist mit meinem Körper, so meine Gefühle, man sagt ja nicht umsonst Emotionen, Emotions, in Motion sein, in Bewegung sein und erst so, als ich wieder laufen konnte, habe ich verstanden, wie wichtig das für mich ist, mich zu bewegen und dadurch so mit meinem Körper zu fühlen.
Ich gebe ihr in allem recht, was sie sagt und wenn man sich so an die letzte Krankheit, die man vielleicht irgendwie hatte, mal zurückerinnert, dann hat man ja auch sich einfach nur gewünscht, dass es einem schnell besser geht und nicht drüber nachgedacht, ob die Bikini-Zone jetzt auch aktuell frisch rasiert ist. Vielleicht hilft einem das manchmal, sich darauf zu besinnen. Trotzdem.
Aber ja, das sehe ich ja anders. Also ich gehe ja.
Jetzt kommt das wieder, dass du noch so Augenpads drauf machst, wenn eine Erkältung naht.
Ja.
Ne? Du machst dich ja wirklich immer ausgefein bei jedem Infekt.
Aber diesen Effekt, den kennt man ja, dass wenn man mal auf ganz viel verzichten musste, zum Beispiel durch einen Unfall oder sonst irgendwas, dass man mit ganz anderen Dingen auch viel zufriedener. Was ist das?
Ich habe kurz den Tisch runtergefahren. Damit ich dich besser sehen kann. Nimm's
du konntest
persönlich.
Mir aufmerksam zuhören währenddessen, da bin ich mir unsicher.
Absolut.
Ich wollte nur sagen, das Gefühl kennt man, das ist auch toll. Die Frage ist nur, wie lange kann man das halten? Das ist die Kunst, dass man sich das immer wieder zurückholt.
Ja, glaube ich auch, weil am Ende des Tages ist man ja trotzdem auf eine Art eitel, manche mehr, manche weniger. Und es gibt, finde ich, einfach Tage, da hilft einem diese Vernunft auch nicht. Ne? Da guckst du in den Spiegel und man ist einfach super unfair und kritisch mit sich und kriegt das dann auch nicht innerhalb von 5 Minuten umprogrammiert. Kim sagt, manchmal hilft das, sich mal so ein paar Fragen zu stellen über seine Selbstwahrnehmung und auch über eventuelle Außenwahrnehmung.
Dieses, warum ekle ich mich eigentlich vor meinen Haaren am Bein? Warum finde ich das hässlich? Warum schäme ich mich dafür, wenn ich im Hallenbad bin und merke, ich habe meine Bikini-Zone nicht rasiert oder da gucken noch 3 Haare raus? Diese Selbstwahrnehmung ist so wichtig, die zu verändern. Wie nehme ich mich selber wahr? Und ich kann dir auch gerne ein paar Tipps geben, wenn du magst.
Danke, bitte gerne.
Bitte.
Ja, ab jetzt mitschreiben.
Genau, also wie kommt man zu mehr Akzeptanz für seinen eigenen Körper? Da muss man nicht mal Geld für ausgeben tatsächlich. Wie ich das gemacht habe, ich habe meinen Fernseher aus dem Fenster geschmissen, ich habe meinen BH aus dem Fenster geschmissen, Jeans aus dem Fenster geschmissen, ich habe die Waage rausgeschmissen, ich habe teilweise auch Instagram von meinem Handy verbannt und ich habe angefangen, Zeit mit mir zu verbringen, vor allem in der Natur, weil die Natur ist halt auch so krass vielfältig und geil und die interessiert auch nicht, dass jeder Baum unterschiedlich aussieht. Ich habe angefangen, bequeme Kleidung zu tragen, ich habe angefangen, meinen Bauch nicht mehr einzuziehen. Genau, ich habe einfach nicht mehr gesehen, wie man aussehen muss, sondern wie fühle ich mich eigentlich. Ich fühle mich mega gut, wenn ich nackt im Gras lieg und irgendwelche kleinen Käfer über mich drüber krabbeln oder ich im Meer einfach bin, nackt mit dem Meer verbunden. So, da fühle ich mich richtig geil. Da interessiert es nämlich niemand, ob ich mein Bein rasiert habe, ob ich das Haar von meinem großen Zeh entfernt habe oder ob ich was zwischen den Zähnen habe. Es ist scheißegal in der Natur, da dürfen wir einfach alle so sein. Ich glaube, wenn man das lang genug trainiert, dann lichtet sich dieses Problemzonen-Ding im Kopf, weil Die einzige Problemzone, die wir haben, ist eigentlich unser Gehirn. Ich habe mich neulich mal wieder in einen BH reingezwängt. Ich habe es nicht mal eine Minute ausgehalten, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe so eine Panikattacke fast gekriegt. Ich war so, fuck, wie konnte ich das ertragen?
Weißt du, woher das, glaube ich, viele Leute noch kennen? Von nach Corona. Weil wir in der Corona-Zeit haben, glaube ich, auch ganz viele Leute, ich auch, da habe ich aber mal selten BH getragen und auch wenig Jeans. Da hatte ich es gern gemütlich, weil man war ja Wochen, um nicht zu sagen monatelang, für sich alleine zu Hause.
Brauche ich nicht Corona für. Wir müssen nur irgendwie 2 Wochen in Urlaub fahren. Ja. Und wenn ich dann auf dem Rückweg denke, oh Gott, eine Jeans, warum eigentlich?
Ich finde, es klingt jetzt, als hätte Kim da wirklich komplett den Pfad der Erleuchtung gefunden. Ich glaube, im Gegenteil, also zumindest zu mir hat sie das auch. Aber ich frage mich trotzdem, ob sie komplett frei davon ist, manchmal doch unabsichtlich andere Menschen zu beurteilen nach so alten oberflächlichen Kriterien, oder ob sie ihren eigenen Blick da auch komplett umpolen konnte, weil das ist ja dann theoretisch der nächste Schritt.
Das ist was mir aufgefallen ist. Ich beurteile gar keine Äußerlichkeiten mehr. Also das habe ich mir wirklich gut abtrainiert. Ich achte nicht darauf, was jemand anhat, ob jemand die Haare gewaschen hat oder gekämmt hat, ob die Person gerade aufgewacht ist oder nicht. So, das ist mir voll egal. Ich habe das mir wirklich abtrainiert und das ist nicht mehr da.
Und das macht sie natürlich auch zu einer sehr angenehmen Gesprächspartnerin.
Und das macht sie vor allem auch zu unserem Role Model neben Leon in der heutigen Folge. Und wir haben sie nochmal gefragt, welche Role Models sie denn so hat, bei denen wir uns vielleicht auch noch ein bisschen was abgucken können. Und mich hat die Antwort überrascht.
Es gibt eine Gruppe Menschen, die sind meine Role Models, und zwar kleine Kinder, die nämlich noch nicht gelernt haben, was man alles nicht sein darf, wie man nicht aussehen darf. Die wissen das noch nicht teilweise und mit denen verbringe ich sehr gerne Zeit. Ich habe keine eigenen Kinder, aber viele meiner Freundinnen, und das ist immer sehr erfrischend. Einfach mal sich ein Kind von einer Freundin ausleihen, mit dem ins Kino gehen oder so, über Beinhaare sprechen. Da kommt man auf ganz neue, schöne Ideen.
Also, wenn ihr ein positives Beispiel braucht, um euch ein bisschen wegzumotivieren von gängigen Schönheitsidealen und dem damit verbundenen Druck, nehmt Kinder oder nehmt Kim Hoss, weil die ist großartig und wir sind richtig glücklich, dass wir mit ihr sprechen konnten und uns vielleicht ein bisschen was abgucken konnten. Denn wenn ich dieses Jahr wieder einen Sommerurlaub pflege und mit Lichtschutzfaktor 100 am Strand sitze, zwischen den oben ohne braun gebrannten Schönheiten, dann geht es mir vielleicht ein bisschen besser, weil ich einfach sage, hey, es ist mir egal, ich bin eine Blume, die für sich blüht.
Und das ist das Fazit.
Mit dem eigenen Körper auf Kriegsfuß stehen war lange Zeit ein Frauenprivileg, aber mittlerweile finden sich auch Männer angemessen scheiße, wenn sie sich im Spiegel sehen. Aber das wollen wir natürlich ändern.
Wer von euch in den 90ern und 2000ern oder 2000ern Teenie war, High Five, das war die Zeit härtester Schönheitsideale und davon muss man sich erstmal mühsam runterarbeiten. Gebt euch ruhig Zeit.
Genau, verabschiedet euch von der Idee, dass ihr euren Körper irgendwann mal zum Anbeißen findet. Ihr müsst auf jeden Fall Kompromisse machen. Da führt kein Weg drumherum.
Einer Normschönheit entsprechen zu wollen, ist per se kein Verbrechen. Also solange der Wunsch danach nicht irgendwie wahnhaft oder ungesund wird. Und Reminder, auch normschöne Menschen strugglen mit ihrer Selbstwahrnehmung und den Ansprüchen ans eigene Aussehen.
Toxische Positivity, das, was euch in den sogenannten sozialen Netzwerken jeden Tag entgegenkommt, das nervt einfach. Choose Happiness, das gibt's nicht. Und mit den guten wie mit den schlechten Gefühlen steht und fällt auch eure Selbstwahrnehmung.
Genau, Choose Unhappiness, da machen wir so ein schönes Wandtattoo für die Küche. Choose Unhappiness. Selbstliebe Role Models Kinder, einfach mal drauf achten, wie geil Kinder sich selbst finden, weil denen einfach noch niemand das Selbstwertgefühl versaut hat mit irgendwelchen Schönheitsnormen.
Body Positivity ist auch eine scheiß Idee. Es hilft einfach nicht, wenn Leute ihre Achselhaare oder ihr Doppelkinn posten. Besser wäre es, wenn die ganz, ganz schön mal ein bisschen weniger mit ihrer Superoptik an die Öffentlichkeit gingen.
Wenn ihr richtig radikal sein wollt, schmeißt eine Zeit lang mal alles raus. Fenster. Fernseher, wollte ich sagen. Fernseher, Spiegel, Rasierer, Instagram, Jeansweite 26, BH. Einfach mal auf bequem und praktisch und dann gucken, was man bedenkenlos wieder zurück in den Haushalt holen möchte und was vielleicht wirklich langfristig wegbleibt.
Ich weiß, es ist schwer, sich nicht mit anderen Leuten zu vergleichen, aber am besten vergleicht ihr euch mit euch selber.
Und wenn man sich selbst nicht mehr so hart beurteilen will, dann sollte man auch dran arbeiten, andere Menschen einfach nicht mehr so hart zu beurteilen, falls ihr das überhaupt macht.
Ich habe noch eine wichtige Sache vergessen.
Ich habe auch noch eine Sache.
Denkt an den Spotlight-Effekt. Für euch seid ihr 24/7 der wichtigste Mensch. Die anderen sind aber auch für sich der wichtigste Mensch. Also kaum jemanden fällt auf, wenn du einen Pickel, krumme Knie oder Oberellenbogenspeck hast.
Okay. Und das langfristige Ziel muss eigentlich sein, dass wie wir uns fühlen, viel wichtiger und erstrebenswerter wird, als wie wir aussehen. It's a long way. Zieht euch die bequemen Schuhe an. Was denn?
Barfußschuhe.
Zieh die Barfußschuhe an.
Ich bin ein bisschen ein kleiner Fan von Jagoda Marinic, also deren Podcast Freiheit Deluxe, den wollen wir nämlich an dieser Stelle sozusagen ins Spotlight stellen. Mhm. Es hat ein bisschen gedauert, ehrlich gesagt, mit dem Fanwerden, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, Anna, aber ich erwarte beim Hören von Podcasts immer männliche Souveränität.
Also absolut.
These, Frage, Antwort, Gag, rummännern, paar witzige Mikrobeobachtungen. Aus dem heimischen Kühlschrank zum Beispiel. Werbung dann für eine Versicherungs-App. Und ja, das ist für mich ein Podcast. Bei Jagoda Marinic ist das also ein bisschen weicher. Sie reicht ihren Gästinnen so die Hand. Dann ist sie wieder kritisch. Und vor allen Dingen ist sie immer klug und sicher in allen Themen, die sie da beackert. Denn, Obacht, sie ist eine kluge Frau, die Bücher schreibt und Theaterstücke inszeniert, die sich also schon mal von Grund auf tiefer in Themen reinkniet und nicht nur Überschriften liest. Und trotzdem macht sie einen Podcast.
Ich bin bei Freiheit Deluxe erst vor kurzem eingestiegen. Und zwar mit der Folge, in der sie mit Jan Böhmermann gesprochen hat. Da war ich erst sauer, weil sie Böhmchen mit ihm ganz schön hart ins Gericht gegangen ist. Und dann war ich aber auch beeindruckt, ebenfalls weil sie mit Böhmchen ganz schön hart ins Gericht gegangen ist. Also die Folge kann ich als Einstieg in diesen Podcast sehr empfehlen, weil Böhmermann jetzt ja eh nicht so unbedingt zu den Gästen gehört, die von Podcast zu Podcast gereicht werden.
Also das gilt ja für viele Leute, die da hinkommen, die eigentlich nicht so gerne in Podcast gehen. Ja. Aber bei Jagoda Marinic, da gehen sie gerne hin. Senta Berger, Robert Habeck, Klaus Wieselski, Marin Kreumann war auch da, mache ich eh gerne. Hört auf jeden Fall rein. Die sind wohl ganz schön lang, die Folgen, aber auf so einer durchschnittlichen ICE-Fahrt Hannover-Berlin, da kriegt man zwei Ausgaben durch, die dauern so 2 Stunden. So. Ich würde mit Tian Sila anfangen, da bin ich nämlich auch Fan. Nur mal so.
Freiheit Deluxe kriegt ihr in der ARD-Audiothek.
Es folgt ein extrem geheimnisvoller Mystery-Teaser auf die nächste Folge.
So, 49 Wochen im Jahr ist Urlaub. Eine verheißungsvolle Versprechung. Es ist ein Sehnsuchtsort, wo man sich einfach mal so hinträumt. Zwischen Schienenersatzverkehr und Papierstau im Großraumbürodrucker. Goldene Zeit namens Vorfreude. Aber 2 Tage vorher ist Urlaub eigentlich nur noch eine Aneinanderreihung von Sorgen und Panikattacken, von deren Existenz man vorher ja gar keine Ahnung hatte. Ist der Reisepass noch gültig? Wann muss man nochmal am Flughafen sein? Reichen 1,5 Stunden vorher wirklich? Oder packe ich jetzt schon Schlafsack und Ladekabel und penne vorsorglich am Check-in-Schalter? Hab ich beim Mietwagen vielleicht am falschen Ende gespart? Und in meinem Fall natürlich, Steffi, macht der Pilot einen halbwegs vertrauenswürdigen Eindruck oder kommt der sockfüßig aus dem Cockpit geschlendert und sieht aus, als hätte er heute Nacht auf dem Kiez im Steppenwolf noch einen rostigen Nagel getrunken. Das unterstelle ich nämlich erstmal jedem, der ab Hamburg fliegt. Es stresst mich, die Vorstellung.
Ich weiß, das Schlimme ist, ich weiß, dass es nur eine ganz kleine Stichprobe aus deinem umfangreichen Sorgenkatalog ist.
Ja, die Reiseapotheke, wo soll ich die noch verstauen?
Und dass du die Nacht vorher schwerpunktmäßig im sauberen, näheren Umkreis der Toilette verbringst.
Ja, Stichwort Reisedurchfall.
Jetzt haben alle Leute, oder?
Diarrhoe im Ausland. Irgendwann machen wir nochmal die Folge.
Ja, ich bin mir sicher, dass es kein Einzelfall ist. Ich packe ja immer für 4 und wache dann meistens nachts schweißgebadet auf, weil ich geträumt habe, ich hätte Ladekabel irgendwo liegen lassen. Das ist für mich ein absoluter Albtraum.
Du packst für 4, weil ihr zu 4 seid. Ich packe auch für 4, aber ich fahre alleine. Das ist mein nächstes Problem.
Ja, gut. Also zusammenfassend sei gesagt, man ist doch deutlich krampfiger unterwegs, als man sich das eigentlich so eingestehen will. Vielleicht ist es ja auch was Deutsches und in anderen Nationen reisen sie nur mit einer Shorts de Bagno und einem Lächeln auf den Lippen. Ich weiß es ja nicht. Wir wollen diese Reiseverspanntheit ein bisschen auflockern bei euch. Wir massieren euch nämlich zum perfekten Urlaub mit FlexpertInnen, die ganzjährig nur mit Reihen der Tube waschen und alle Tricks kennen. Im nächsten Flexikon Flextourismus.
Das finde ich so großartig. Diesen Wortwitz finde ich so klug. Und eigentlich würde ich gerne die Folge damit ausklingen lassen, Steffi.
Mit Flextourismus.
Mit Flextourismus, weil das so gut ist. Aber Du hast eingangs in der Folge, als ich geschwärmt habe von deinem schönen Schlüsselbein, deinen trainierten Arm, hast du gesagt, du warst jetzt nicht darauf vorbereitet, du würdest dir auch noch was überlegen, was dir an mir gefällt. Und das, so viel Eitelkeit muss sein, das mag ich jetzt noch hören.
Zarte Fesseln hast du.
Genau.
Und du hast
genau
wirklich,
vor allem.
Genau,
habe genau. ich. Genau, genau.
Du hast wirklich eine sehr, sehr zarte Haut.
Okay.
Ja, wenn dir das jetzt peinlich ist und du damit nicht umgehen kannst,
nee, stimmt es auch.
Und Scheuer, was soll ich dir dann
warte,
sagen?
Ich mach's in souverän. Danke, da arbeite ich auch viel dran. Für. Ja,
also das finde ich immer.
Danke.
Und du hast immer die schönst gestylten Haare von allen.
Ach, Steffi, hör doch auf.
Ist so.
So, ich gehe mit einem guten Gefühl
das
in
ist
Feierabend.
Auch so einen schönen Busen. Jetzt, wo ich es mir überlege.
Von Flex-Tourismus zu Sex-Tourismus. Tschüss.
Jetzt habt ihr neues Wissen gewonnen. Versteht Dinge, die ihr sonst nicht gut geschissen bekommt. Und im besten Fall habt ihr euch was weggenommen. Bis zum nächsten Mal beim Flexikon. Moderation: Steffi Banowski und Anne Radatz. Redaktion: Svenja Böhm und Ruby Ann Schwietal. Social Media: Sarah Weichselgartner. Sounddesign: Dennis Terrei. Rap und Stimme: Zabi Pilgrim.
Die CDU hat auf ihrem Parteitag in Berlin ein neues Grundsatzprogramm beschlossen. Es enthält unter anderem eine strengere Haltung zur Migration.
Im vergangenen Jahr haben so viele Menschen wie noch nie auf Campingplätzen in Deutschland übernachtet.
Der Internationale Währungsfonds hat erneut die Wachstumserwartungen für Deutschland gesenkt.
Ja, wenn ich so die Nachrichten höre, dann frage ich mich immer, was hat das alles mit mir zu tun?
Genau das wollen wir für euch klären.
Und zwar jeden Morgen, da nämlich liefern wir euch die Infos für den Tag.
Ich bin Nina Häuser und blicke aus Nordrhein-Westfalen auf die Nachrichten.
Und ich bin Lars Sänger, Journalist in und aus Thüringen.
In 15 Minuten hört ihr Themen, die im Alltag wichtig sind, mit Beispielen aus ganz Deutschland.
Wie sicher leben wir in Deutschland? Am Monatsende immer im Minus. Warum ist vieles so teuer geworden? Sind E-Autos wirklich die Zukunft? Wie kriegen wir das mit der Bildung besser hin?
Wir liefern euch die Antworten.
Wir sind immer zu zweit an verschiedenen Orten in Deutschland, um aus verschiedenen Blickwinkeln auf die Infos für den Tag zu schauen.
15 Minuten, der Tagesschau-Podcast am Morgen. Uns gibt's montags bis freitags ab 6 Uhr in der ARD-Audiothek, aber auch da, wo ihr uns jetzt auch hört.
Also folgt uns gern, damit ihr uns zum Start nicht verpasst.